Total Sozial, der Podcast mit Lydia Jäger. Ran an die sozialen Themen mit Herz und Haltung.
Wenn Kinder und Jugendliche nicht mehr zu Hause leben können, ja, dann stellt sich schnell die Frage, wo finden sie denn Halt, Struktur und Menschen, die an sie glauben? Wie sieht ein Zuhause aus, wenn es kein klassisches Elternhaus mehr ist? Ja, und was brauchen junge Menschen, um trotz schwieriger Ausgangslagen gut ins Leben zu starten? Heute geht's hier bei Total Sozial genau um diese Fragen. Ich war dazu im Haus St. Anna in Aying. Das ist eine Einrichtung der katholischen Jugendfürsorge und gehört zum Clemens-Maria-Kinderheim. Dort habe ich zwei Verantwortliche getroffen, die den Alltag der Kinder und Jugendlichen begleiten, Strukturen schaffen und ein Stück Heimat auf Zeit ermöglichen. Ich bin heute im Haus St. Anna in Aying. Es ist eine wunderschöne Jugendstil-Villa. Sticht schon optisch sehr ins Auge. Vielleicht können mir jetzt die Einrichtungsleiterin oder meine Gesprächspartnerin heute noch mehr dazu erzählen. Einmal ist hier die Frau Barbara Lammich. Hallo.
Hallo.
Und die Eva-Maria Hallmeier. Grüß Sie.
Hallo.
Frau Lammich, können Sie bitte kurz einmal Ihren Aufgabenbereich, Ihren Zuständigkeitsbereich vorstellen, dass wir da ein bisschen wissen, was Sie hier genau machen?
Ich bin hier pädagogische Bereichsleitung im Haus St. Anna, vor allem für die Jugendwohngruppe, die wir hier haben, und bin sonst noch zuständig für zwei heilpädagogisch integrative Wohngruppen an unserem Hauptstandort in Putzbrunn und kenne die Einrichtung einfach gut, weil ich stellvertretende Gesamtleitung bin und deshalb überall so ein bisschen meine Finger im Spiel habe sozusagen.
Und das Haus St. Anna ist hier eine Außenstelle von Putzbrunn.
Genau, richtig. Also Putzbrunn ist unser Hauptstandort. Da haben wir in Obhutnahmegruppen heilpädagogisch integrative Wohngruppen, heilpädagogische Wohngruppen, eine heilpädagogische Tagesstätte, ein Förderzentrum für soziale und emotionale Entwicklung und eine Stütz- und Förderklasse. Also ein vielseitiges pädagogisches Angebot. Und haben dann eben einen Außenstandort noch in der Oettelmeierstraße. Das ist eine Jugendwohngruppe, nur die alleine. Und dann einen größeren Außenstandort hier in Aying mit der Jugendwohngruppe und drei Kindergruppen, für die meine Kollegin, die Frau Hallmeier, zuständig ist.
Also da hat die katholische Jugendfürsorge wirklich eine breite Angebotspalette. Alles wird abgedeckt, stationär wie nicht stationär.
Genau, also wenn wir sind ja nur eine Einrichtung der katholischen Jugendfürsorge, das ist ja ein großer Einrichtungsverbund, in dem wir insgesamt viele, viele Angebote der Kinder- und Jugendhilfe abdecken, genauso stationär wie teilstationär.
Mhm. Frau Hallmeier, wir haben schon gehört, Sie sind zuständig für drei Kinderwohngruppen hier in Aying. Können Sie da noch ein bisschen was erzählen dazu?
Genau, die drei Kinderwohngruppen ist eine intensivpädagogische Wohngruppe mit sieben Kindern, die darin wohnen, wo einfach der Bedarf ein bisschen höher angesetzt ist. Und dann habe ich noch zwei Kinderwohngruppen mit jeweils neun Kindern, die darin wohnen.
Haben Sie den Eindruck, dass es so im ländlichen Raum vielleicht einfacher ist für die Kinder und Jugendlichen? Tut ihnen die Ruhe gut? Aying ist ja ein kleiner Ort, so wirklich noch ein bisschen so idyllisch auch. Wirkt sich das aus auf die Kinder und Jugendlichen?
Finde ich schon. Also zu den Kindern kann die Frau Hallmeier ja, glaube ich, mehr was sagen. Meine Jugendlichen finden das manchmal so mäßig, aber weil die S5, die hier rausfährt, die fährt hier gut und man kann ja zu Fuß hier runter am Bahnhof laufen und so, das ist super. Die ist aber halt nicht immer so zuverlässig. Das ist manchmal für meine Jugendlichen herausfordernd, würde ich jetzt mal sagen. Vor allem, wenn es dann darum geht, man muss irgendwo pünktlich sein. Das, genau, ist unterschiedlich.
Das kennen wir alle, die wir auf S-Bahn angewiesen sind, genau, muss man leider sagen. Und wie ist das für die Kleinen?
Für die Kinder ist es ein absoluter Ruheort. Ja, also auch das große Außengelände, das sie nutzen zum Rauskommen, zum sich entfalten. Und die sind ja jetzt einfach auch noch nicht so angewiesen auf die öffentlichen Verkehrsmittel von dem her und sind hier gut vernetzt mit Schulbussen und wir fahren die Kinder halt in die Kindergärten und so weiter. Also die können hier schon einen ruhigen Ort haben zum Aufwachsen.
Wie viele Kinder und Jugendliche sind hier untergebracht?
25 Kinder sind es
und 8 Jugendliche.
Okay. Meine Jugendlichen sind, also die können von 13 bis dann 21 hier leben. Aktuell sind sie alle ein bisschen älter.
Wie alt?
Also aktuell ist der Jüngste 15 und die Älteste 18.
Mhm. Warum sind Kinder und Jugendliche hier? Also die Gründe sind wahrscheinlich sehr vielfältig, könnte ich mir vorstellen. Es ist auch immer ein bisschen schwer für Außenstehende, das so nachzuvollziehen. Vielleicht können Sie da mal so ein bisschen da auch das Bild ins richtige Licht rücken. Welche Kinder und Jugendlichen leben hier und warum?
Also am Ende des Tages leben hier Kinder aus allen Schichten. Ich glaube, das ist das, was am wichtigsten zu sagen ist. Viele Menschen, glaube ich, leben in dem Narrativ, sage ich jetzt mal, dass nur Kinder aus schlechten Verhältnissen oder so hier leben. Das ist nicht so. Es gibt Menschen, die haben nicht viel und die kriegen das wahnsinnig gut hin. Am Ende des Tages sind alle Kinder, die hier leben, Kinder, die Eltern haben, die ihrem Erziehungsauftrag aktuell nicht nachkommen können. Aus welchem Grund auch immer. Das können Abhängigkeitsverhältnisse sein, das kann Gewalt sein, das kann fehlende Erziehungsfähigkeit sein, das können psychische Erkrankungen sein, das ist mannigfaltig. Genau, und es ist ja immer so, dass wir immer so arbeiten wollen, dass die Kinder wieder nach Hause gehen können. Also das ist immer das Ziel, das uns antreibt, damit diese Kinder wieder nach Hause gehen können, dass die nicht in der Jugendhilfe groß werden. Das gelingt uns mal früher, mal später. Das gelingt uns manchmal auch gar nicht. Das ist super, super, super unterschiedlich und da stellen wir uns so gut als möglich auf die unterschiedlichen Dinge ein, die da auf uns zukommen, einfach um die Kinder und die Familien auch zu supporten, weil was auch immer da passiert ist, warum die Kinder hier sind, warum das Jugendamt diese Entscheidung getroffen hat, das bewerten wir nicht. Ja, wir wollen einfach nur mit diesen Familien arbeiten, mit diesen Kindern arbeiten und gucken, dass was Gutes werden kann.
Arbeiten Sie auch mit den Eltern?
Ja, selbstverständlich, sonst geht das nicht.
Wie ist es bei den Kleinen? Wie ist es für die, wenn sie hier ankommen und sich ja in ein fremdes Zuhause einleben müssen, das also ihr Zuhause werden soll im besten Fall?
Also ich nehme in meinen Gruppen Kinder ab 4 Jahren auf und sie können bleiben, bis sie 13 sind. Dann wandern sie weiter in die Jugendwohngruppen oder in den weiterführenden Bereich. Je nachdem, wo die Kinder herkommen. Also manchmal waren sie ja schon in Schutzstellen, bevor sie dann bei mir in die heilpädagogischen Gruppen einziehen oder waren in Pflegefamilien oder so. Also kennen die Trennung zu den Eltern bereits, sind die aber grundsätzlich alle sehr offen und aufgeschlossen. Und auch erstmal positiv gestimmt und freuen sich darauf. Es gibt ja dann auch ein Ritual. Ja, da hängt dann ein großes Plakat. Das Zimmer ist hergerichtet. Da sind auch schon Spielsachen drinnen. Dann gibt es ein Kuscheltier oder ein Buch, das dann auf dem Bett liegt, das dann einfach schon mal ihrs ist, so als Willkommensritual. Und das wird dann einfach so zelebriert, so ein Einzug. Ja? Und von dem her kommen die da in der Regel erstmal gut an, orientieren sich aber erstmal eine Zeit lang. Und ganz wichtig ist dann natürlich, dass dann die Struktur des Tages aufrechterhalten wird und bleibt, dass die einfach gut in dieses System der Einrichtung einfinden.
Wie leben hier die Kinder? Haben die eigene Zimmer? Haben die Zimmer zu mehreren zusammen? Wie sieht die Unterbringung aus?
Ist ganz unterschiedlich. Wir haben Einzel- und Doppelzimmer. Also mehr als 2 Kinder leben nicht in einem Zimmer zusammen. Und das wird einfach entschieden, je nach Bedarf des Kindes. Es gibt einfach Kinder, die brauchen ihren Rückzugsort, ihren ganz eigenen Ort, ihre Privatsphäre und leben deswegen im Einzelzimmer. Und die anderen leben einfach mit einem anderen Kind altersentsprechend zusammen.
Genau. Funktioniert manchmal auch gut, weil manche leben auch einfach gerne zusammen in einem Zimmer. Also das muss man auch sagen. Und natürlich würden wir das vielleicht uns anders wünschen manchmal, dass man mehr als ein Einzelzimmer hat, aber die räumlichen Bedingungen an beiden Standorten tatsächlich sind halt so, wie sie sind. Und wie gesagt, man kann da gut mitsteuern, indem man guckt, okay, wer kommt denn mit wem gut zurecht? Und wir finden da eigentlich immer gute Kombinationen, mit denen die Kinder auch gut zurechtkommen können und trotzdem, auch wenn sie sich ein Zimmer teilen, ihren Rückzugsort haben können.
Ist bei Geschwistern ja auch oft so, dass die auch gerne sich ein Zimmer teilen. Ja. Sind die Kinder und Jugendlichen aus der Region hier oder wo kommen die her?
Also meistens schon, manchmal kommen die auch von weiter weg, aber das kommt einfach ganz drauf an, wie die Jugendämter uns anfragen. Und wenn die von weiter weg kommen, dann meistens daher, weil es halt am Wohnort der Eltern oder der Kinder, wo die davor halt gelebt haben, keine Plätze gibt.
Sie haben vorhin auch gesagt, Sie arbeiten sehr eng mit den Eltern zusammen. Wie schaut die Zusammenarbeit aus? Wie oft sehen die Kinder und Jugendlichen ihre Eltern?
Also meine Jugendlichen, die steuern das alle ein bisschen selber, weil die sind einfach schon älter und da gibt es dann nicht mehr so viele Vorgaben in Anführungsstrichen. Die müssen sich selbst organisieren, so kriegen die Unterstützung von uns. Aber die wollen dann Eltern sehen, die wollen dann Freunde sehen, die haben vielleicht eine Partnerschaft, wo man da mal hingeht. Und da unterstützen wir die Jugendlichen genauso wie die Eltern in diesem Abnabelungsprozess so ein bisschen. Und sonst in der Einrichtung sind wir vom Prinzip her eine 14-Tage-Einrichtung. Das bedeutet, es gibt ein Wochenende für die Gruppe, damit auch, weil das ist der Lebensmittelpunkt dieser Kinder, damit die Gruppe zusammenfinden kann, dass die Kinder zusammenfinden können, einfach in ein Team schon so ein bisschen. Und ein Wochenende für die Eltern und da können die Umgänge ganz verschieden ausschauen.
Wie ist das bei den Kleinen?
Genau, also wir nutzen diese 14-tägigen Besuchswochenenden, wo die Eltern eben je nach Stand des Falls entweder zu Tagesbesuchen kommen oder hier in der Einrichtung den Besuch haben oder mit den Kindern eben auch rausgehen oder nach München reinfahren oder so. Oder sie sind auf Übernachtungen bei den Eltern. Also das ist immer ganz unterschiedlich und in enger Absprache mit den Zuständigen des Jugendamtes.
Jetzt haben Sie vorhin schon gesagt, Sie bringen die Kinder hier in den Kindergarten oder in die Kindergärten. Das ist ja oftmals im Familienalltag schon stressig und eine Herausforderung. Wie machen Sie das dann mit so vielen Kindern?
Also ich habe das Glück, dass ich mit zwei Kindergärten gut kooperiere und die werden halt dann alle einmal gesammelt in der Früh dahin gefahren und am Nachmittag zur gleichen Zeit wieder abgeholt. Klar muss man organisieren mit Personal und so weiter, aber in der Regel klappt das ganz gut.
Zur Elternarbeit noch vielleicht, also die Eltern, die kommen hier und die holen die Kinder und die bringen die Kinder, die haben Umgänge, also schon in diesen Tür- und Angelsituationen wie jetzt im Kindergarten beim Abgeben, beim Abholen, das nutzen wir, um mit Eltern zu sprechen, zu gucken, okay, wie war's, was gab's, wir machen regelmäßige Elterngespräche, um da nochmal aufzugreifen, okay, was ist passiert, wie ist es, wie geht's ihnen, wie ist der Stand aktuell. Einfach um da so ein bisschen hinzugucken, okay, was haben die Eltern für Themen, was haben wir für Themen, um einfach in einem kontinuierlichen Prozess zu sein.
Also das Ziel ist, dass die Kinder wieder mit ihren Familien einfach ein Leben mit Strukturen haben, dass alles gut läuft, dass die einfach wieder im besten Fall dann in die Familien zurückkehren können. Und sie haben dann so ein bisschen einfach geschaut, die wieder zusammenzubringen und eine Struktur für alle zu finden.
Genau, und das muss man eben mit den Eltern gemeinsam besprechen. Und natürlich gibt es am Wochenende insgesamt weniger Struktur als unter der Woche. Das ist in Familien auch so. Am Samstag oder am Sonntag schläft man auch mal lange oder irgendwie irgendeiner steht dann auf und geht zum Bäcker und alle frühstücken dann ganz entspannt auch mal ein bisschen später, nicht um 7 Uhr oder so. Und das ist auch okay. Ich glaube, wenn es dann wirklich Richtung Rückführung geht, muss man schon mehr Belastungsproben sozusagen einbauen in der Planung, auch mit dem Jugendamt, damit auch Eltern wieder in diesen Tritt mit ihrem Kind kommen.
So ein Wochenende ist natürlich entspannter, da gibt es keine Termine, keine Uhrzeiten, die man unbedingt einhalten muss. Aber es muss halt im Alltag auch funktionieren, ne? Und das erprobt man dann so, oder?
Genau, richtig. Da stellen wir dann immer Pläne auf, damit eben Schule, Hausaufgaben, das sind ja häufig so kritische Dinge. Kinder gehen nicht immer gerne in die Schule. Kinder machen meistens nicht so gerne Hausaufgaben, auch okay. Genau, und dann vor allem, wenn klar ist, okay, jetzt geht's in Richtung Rückführung, dann arbeiten wir auch ganz konkret mit den Eltern an diesen Punkten, damit es eben nicht wieder Schwierigkeiten gibt, wenn das Kind nicht in die Schule geht oder wenn das Kind nicht Hausaufgaben macht oder was auch immer.
Ja. Auch angesetzte Therapien, ja, die wir hier zum Laufen bringen, Ergotherapie, Logopädie, Physiotherapie oder auch Psychotherapie, ja, bekommen unsere Kinder immer wieder, dass die einfach auch im Alltag mit integriert sind und weiterlaufen, weil die einfach wichtig sind für die Entwicklung der Kinder und dass die weiter gut wachsen können.
Ja, klar. Bei Therapien muss man natürlich auch regelmäßig dranbleiben und einen festen Plan einhalten. Also Planung und Struktur ist einfach viel, was Kinder und Jugendliche auch brauchen. Jetzt ist es aber ja auch so, dass es hier eben ein Zuhause sein soll für die Kinder, ein Wohlfühlort. Wir sind jetzt dann in einer ganz besonderen Zeit, der Vorweihnachtszeit. Viele Familien backen gemeinsam Plätzchen, dekorieren alles schön weihnachtlich. Wie wird denn diese ganz besondere Vorweihnachtszeit im Haus St. Anna gestaltet?
Genauso. Also auch die Gruppen dekorieren, basteln fleißig, backen ihre Plätzchen, bereiten sich auf Christkindlmärkte vor, die wir in Putzbrunn mit begleiten oder auch selber im Klimakie haben wir auch so einen Adventsmarkt, wo Sachen einfach für gefertigt werden und dann an den Mann gebracht werden.
Oder die Frau.
Wir feiern ganz normal Nikolaus, Weihnachten, da kommen die Eltern auch zu Besuch am Heiligabend oder an den Weihnachtsfeiertagen und sind einfach da für eine gewisse Zeit für ihre Kinder. Und dann gestaltet es aber auch jede Gruppe ganz individuell für sich, auch je nach Alter, ja, was die Gruppen gerade brauchen und wie die Bedarfe da einfach sind.
Also so Bräuche, wie man es zu Hause kennt, ja. Also jede Familie hat ja irgendwelche Weihnachtsbräuche, die gibt's hier auch. Also ich habe Gruppen, da gibt's Kolleginnen, die machen immer an Weihnachten den Nachtdienst, die arbeiten immer an Weihnachten und dann ist es immer so. Und dann gibt's da auch in den Gruppen so Bräuche, so Dinge, die sich einschleichen. Extra Weihnachtsgeschirr, auch das. Also meine Mutter hatte immer das gute Geschirr nur für Weihnachten. So, das gibt's hier auch. Wir backen, wir feiern. Die kleinen Kinder haben ab und zu Wichtel, das ist ja voll der Trend. Das halt, ja, ist bei uns auch schon ein bisschen angekommen. Das machen wir auch. Das ist zuckersüß, wie die kleinen Kinder einem das abnehmen. Genau, also all das, was dazugehört. Wir kriegen alle Weihnachtsbäume, alle kriegen Adventskränze. Zwar mit LED-Kerzen, aber es ist ein Adventskranz.
Adventskalender haben unsere Kinder. ja, sowohl von uns als Einrichtung als auch von den Eltern, also wo das auch ganz normal mit einem Tag integriert ist.
Also es ist auch eine Highlight-Zeit für die Kinder.
Ja, definitiv. Da geht schon mit dem Wunschzettelschreiben los. Ja, das ist schon so das Highlight. Und ja, dann ist es einfach eine ganz aufregende und spannende Zeit, wie überall.
Sind denn die Kinder und Jugendlichen alle hier an Heiligabend, an Weihnachten oder in den Ferien? Oder ist das auch unterschiedlich?
Wird auch ganz unterschiedlich gehandhabt. Je nachdem eben auch da, wie ist der Fall. Es sind schon viele hier. Und wie gesagt, dann sind halt Tagesbesuche hier an Heiligabend, wo die Eltern stundenweise da sind, bevor es dann in die Gruppe geht und so die Bescherungszeit und das Abendessen, das Besondere und so losgeht. Manche Kinder sind auch zu Hause. Ja.
Und weil das so ist, dass die Gruppe am 24. so ein bisschen getrennt ist, ist es so, dass wir mit den Kindern immer noch mal Gruppenweihnacht feiern. Also wir feiern mit den Kindern zweimal eigentlich Weihnachten und zweimal Bescherung, weil die ja an Weihnachten nicht so in der Gruppe sind, in der sie sonst leben. Und uns dieses Gruppengefüge aber auch wichtig ist, weil die Kinder, mit denen sie leben, mit denen leben sie hier. Sie haben aktuell hier ihren Lebensmittelpunkt. So. Und deshalb feiern wir immer noch mal Gruppenweihnacht. Da gibt es dann auch schon erste Geschenke und so. Einfach für dieses Erlebnis auch alle zusammen.
Also das wird dann in den Gruppen gefeiert und an Heiligabend feiern halt die zusammen, die hier sind.
Ganz genau, auch die wieder in ihren Gruppen. Wenn es nicht so viele Gruppen sind, nicht so viele Kinder sind, haben die auch schon mal zusammen was gemacht. Oder wenn die auch sagen, ach Mensch, ich würde gerne das und das kochen. Und dann sagen die anderen, ah ja, es wird mir auch gut. Dann setzt man sich halt zusammen irgendwie hin und kocht zusammen groß auf oder so.
Ist schon entschieden worden, was es heuer gibt zu essen?
Oh, das weiß ich nicht so genau. Das ist, glaube ich, auch sehr unterschiedlich. Also an Gruppenweihnacht gibt es auf alle Fälle in Putzbrunnen Rahmschnitzel mit Spätzle. Das gibt's immer. Und im Nachtisch danach. Und an Weihnachten ist es, glaube ich, super unterschiedlich. Also meine Jugendlichen, letztes Jahr haben die an Gruppenweihnacht was Arabisches gekocht mit Hähnchen und so. Ich wurde mit eingeladen. Es war super lecker. Also ist super, super, super gut gelungen. Dieses Jahr lassen wir uns mal überraschen.
Es klingt alles sehr schön gestaltet und so, dass sich die Kinder da wohlfühlen. Haben Sie den Eindruck, die fühlen sich auch hier zu Hause und nehmen das gut an?
Ja, definitiv. Also die meisten Kinder verbinden sich damit mit dem Haus auch hier und leben hier gerne und sagen das auch ganz klar. Ja, also sie sind ein Kind, ein Haus St. Anna Kind und genau, fühlen sich hier wohl.
Bekommen Sie auch Rückmeldungen aus dem Dorf hier oder gibt es da auch irgendwelche Berührungspunkte?
Mit den engen Nachbarn ist man immer wieder im Gespräch, im Kontakt. Klar, man sieht sich irgendwie oder wenn wir mit den Kindern unterwegs sind, genau, da ist es schon. Aber auch im Dorf, es gibt Kinder, die sind Ministranten, die engagieren sich in der Kirche oder die gehen ganz zur Feuerwehr mit dazu. Genau, haben wir immer wieder und das sind so unsere Berührungspunkte.
Ja. Also Sie haben schon auch Freunde außerhalb des Hauses?
Da schauen wir drauf, dass Sie die auf jeden Fall bekommen, durch die Schule auch, ja, oder auch wenn Sie hier in den Kindergarten gehen oder so, die werden immer wieder eingeladen. Kommt auch mal vor, dass Kinder uns besuchen oder wenn ein Kind Geburtstag hat und sagt, ich möchte das Kind aus dem Kindergarten noch mit einladen oder so, dass die dann auch mit dabei sind, ja.
Schön. Wenn Sie das Haus St. Anna so mit drei Worten beschreiben müssten, wie würden Sie das beschreiben? Was unterscheidet es vielleicht auch von anderen Einrichtungen dieser Art?
Klein, mit viel Platz zum Leben. Ja.
Ich finde es heimelig.
Heimelig, ja, genau, das war jetzt so das Wort. Genau, heimelig. Mhm.
Und Sie vielleicht auch nochmal? Also
toll, jetzt habe ich ja mein Wort der Kollegin verraten. Schweinerei. Ich finde es heimelig, ich finde es idyllisch und es ist hier einfach ein schönes Zusammen. So, also weil es so gebaut ist, wie es gebaut ist. Also es ist ja ein großer Flur, eine große Aula und von der gehen diese drei Gruppen mit Türen irgendwie weg. Also man ist hier sehr, sehr nah beieinander, weil es natürlich auch hier passiert, dass Geschwister zum Beispiel in unterschiedlichen Gruppen leben, einfach weil, wenn die weit auseinander sind vom Alter her, ja, und die Gruppen haben unterschiedliche Altersstrukturen, macht es halt Sinn, das kleine Kind in die Gruppe zu geben, wo kleinere Kinder sind, damit er oder sie da Anschluss hat und das größere Kind da, wo größere sind, damit auch er oder sie Anschluss hat. Manchmal nimmt das Geschwister, vor allem größere, auch aus der Verantwortung, auf ihr kleineres Geschwister zu gucken und so. Und die sind dann aber trotzdem wahnsinnig nah beieinander, so, weil da sind nur zwei Türen dazwischen. Und das macht es hier schon auch besonders, finde ich.
Also es ist eine familiäre Stimmung und klein, habe ich jetzt so interpretiert, im Sinne von, man ist eng miteinander zusammen, aber man hat trotzdem Platz für vieles. Wir haben es vorhin schon mal ganz kurz so anklingen lassen, dass es vielleicht in der Außenwahrnehmung manchmal Vorurteile gibt. Welche Vorurteile würden Sie denn gerne abbauen?
Also das größte Vorurteil, glaube ich, ist, dass Kinder, die im Kinderheim leben, immer alle jeden Tag die ganze Zeit nur traurig sind, weil die ihre Eltern vermissen. Und natürlich vermissen die ihre Eltern und natürlich fühlen die sich hier wohl und wollen gleichzeitig nach Hause. Das eine schließt das andere nicht aus. Aber auch die Kinder hier sind fröhlich, haben gute Zeiten, fahren im Sommer mit uns in Urlaub. Zwar fahren wir in Deutschland nur in den Urlaub, aber man kann in Deutschland wunderschönen Urlaub machen. Also die nehmen hier alles an Erlebnissen mit, so gut wie uns es möglich ist, was wir versuchen, was man daheim auch irgendwie mitnimmt, was man erleben kann. Die sind hier glücklich, die können hier auch eine gute Zeit haben und es ist nicht so, dass hier alles trist und grau und blöd ist, sondern hier ist auch schön, wir feiern mit den Kindern, wir feiern Geburtstage, wir feiern Weihnachten, wir feiern Fasching, wir feiern Halloween, bei uns gibt es Süßigkeiten zu diesen Festen und Geschenke und Lichter und das, was es halt irgendwie, was dazugehört.
Also ein buntes Leben. Haben Sie auch irgendwas, was Ihnen immer wieder begegnet, wo Sie sagen, das stimmt überhaupt nicht?
Ich finde manchmal so, dass so der Eindruck entsteht, sie sind so benachteiligt, unsere Kinder, ja? Oder dadurch, dass sie in so einer großen Gruppe, relativ großen Gruppe aufwachsen, fallen die irgendwie hinten runter. Das ist oft die Sorge der Leute draußen, also gerade so die Schulen oder Kindergärten, habe ich den Eindruck, erleben das manchmal so. Manchmal dauert halt vielleicht ein bisschen bei uns etwas ein bisschen länger, bis wir irgendwelche Dinge besorgt haben oder so. Aber grundsätzlich sind wir immer dahinter, dass all unsere Kinder genauso versorgt sind. Und das werden sie auch aufgrund von vielen Spenden, die wir auch bekommen und viel Unterstützung einfach, sind die in keinerlei Weise benachteiligt.
Weil Sie auch gerade von Spenden und Unterstützung sprechen. Wie können Menschen, die helfen wollen, Sie denn ganz konkret unterstützen?
Also wir freuen uns natürlich immer über Spenden, wir freuen uns über Sachspenden, genauso wie über Geldspenden. Alles können wir gut verwenden sozusagen, vor allem also gut erhaltene Kleidung, darüber freuen wir uns immer. Auch Spielsachen sind hier immer gerne gesehen. In der Weihnachtszeit bekommen wir wirklich massiv viele Spenden. Das ist wunderschön, wir freuen uns da total darüber. Gleichzeitig ist der Aufwand manchmal, also manchmal ist das einfach ein bisschen viel und für die KollegInnen, vor allem an unserem Hauptstandort in Putzbrunn, ist es dann häufig in der Organisation in der Weihnachtszeit manchmal ein bisschen tricky, weil wir haben wirklich auch tolle, tolle Spendenaktionen für die Weihnachtsgeschenke der Kinder, was super, super toll ist. Das heißt, da ist dann bei uns schon wirklich ganz schön was los. Aber das ist super schön, weil wirklich super, super viele Menschen an uns denken und auch so über das restliche Jahr hinweg bekommen wir echt immer viele tolle Sachen. Und wie gesagt, wir freuen uns über Sachspenden, wir freuen uns über Geldspenden. Wir können natürlich auch Spendenquittungen ausstellen, ist ganz selbstverständlich. Genau, und nehmen das dann für die Kinder, für Ausflüge eigentlich am liebsten.
Gibt es noch etwas, was Sie unseren Hörerinnen und Hörern gerne mitgeben möchten?
Ich glaube, also so ein Kinderheim ist, glaube ich, noch mit viel mehr Dingen verbunden als die, über die wir jetzt gesprochen haben. Das ist der Alltag dieser Kinder, das ist ihr Lebensmittelpunkt. Wir versuchen denen ein Leben zu ermöglichen, das so gut als möglich ist. Die Frau Heimer hat schon gesagt, Teilhabe ist uns super wichtig. Manchmal dauert es ein bisschen bei uns, weil halt bürokratische Prozesse dahinter stehen, aber wir versuchen immer unser Bestes. Und es ist einfach so ein wichtiger Bereich. Und wir sind politisch gesehen mit Einsparungen behaftet sozusagen, also da soll ja irgendwie viel Geld gespart werden, 10%, glaube ich, habe ich im Kopf. Und ja, das, was wir hier tun, kostet verdammt viel Geld. Das kann man nicht schönreden, das ist so, das kostet einfach viel Geld. Aber das ist Geld, das gut investiert ist, weil diese Kinder, die sind unsere Zukunft. So, und die müssen genauso einen guten Chancen haben und sich gut entwickeln können wie Kinder, die daheim leben können, weil sie Eltern haben, die ihrem Erziehungsauftrag aktuell nachkommen können, im Gegensatz zu den Eltern hier. Das sind deshalb keine schlechten Menschen und diese Kinder haben sich das nicht ausgesucht. Man purzelt auch manchmal in so Situationen, in die man gar nicht reinpurzeln will, ja. Also eine Alkoholabhängigkeit sucht man sich nicht aus. Eine psychische Erkrankung sucht man sich auch nicht aus. Einen gewalttätigen Mann sucht man sich auch nicht aus. So, also um so ein paar Beispiele rauszupicken. Und das kostet einfach, die hier zu betreuen, aber die brauchen das. Die müssen auch gut betreut sein. Die müssen auch die Chance haben, ein gutes Leben führen zu können später. Eine Ausbildung zu machen, arbeiten zu gehen, sich auch was leisten zu können, auch mal in den Urlaub fahren zu können, selber vielleicht irgendwie selbst auch mal eine Familie gründen oder was auch immer. Und das geht nur, wenn die eine Kindheit haben, eine Jugend haben, die gut ist, die ihnen irgendwie was ermöglicht, die ihnen wesentliche Fähigkeiten mit auf den Weg gibt. Ja, sind das soziale Kompetenzen, sind das finanzielle Kompetenzen, was auch immer. Und das geht halt nur, wenn die gut betreut sind. Und wenn die so lange gut betreut sind, wie sie es oder wie das Familiensystem das braucht.
Das haben Sie ja gesagt, ist wirklich gut investiertes Geld. Denn würde man diese Kinder und Jugendlichen nicht unterstützen, würde es ja später wahrscheinlich dann zu Kosten kommen in irgendeiner Weise für den Staat. Also insofern wäre das am falschen Ende gespart, wenn man hier wirklich Geld abzwackt. Ja, ich habe einen guten Eindruck, ein schönes Bild bekommen von dem Leben hier. Natürlich nur ein kleiner Einblick. Ich gehe auf alle Fälle mit einem positiven Bild hier raus und ich hoffe, unsere Hörerinnen und Hörer tun das auch. Ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie sich Zeit genommen haben heute für das Gespräch. Danke, Frau Lammich.
Dankeschön auch.
Und Ihnen auch, Frau Hallmeier, danke schön für die ganzen Infos und Ihre Zeit.
Ja, vielen Dank zurück.
Ja, das war unser kleiner Einblick ins Haus St. Anna, ein Ort, an dem Kinder und Jugendliche ein Zuhause auf Zeit finden, wo sie wachsen können und einfach das Fundament für ein gutes Leben bekommen. Wenn Sie mehr über die Einrichtung erfahren möchten und auch, wie Sie die Arbeit dort unterstützen können, in den Shownotes gibt's den Link zur KJF, der katholischen Jugendfürsorge. Wirklich jede Hilfe zählt und macht für die Kinder und Jugendlichen einen echten Unterschied. Ich sage damit Tschüss, bis zum nächsten Mal bei Total Sozial, Ihre Lydia Jäger.
Total Sozial, ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund, produziert vom MKR.